Für mich ist es eigentlich, naja, ein No-Brainer. Also das ist eine bequeme, leichte Begründung gewesen, aber wenn man das wirklich wissenschaftlich betrachtet, ist das nicht haltbar.
KI, wir müssen sprechen.
Der Podcast mit Anna-Sophia Lumpe und Sebastian Eck.
Hallo zusammen. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute sowas wie eine kleine Podcast-Premiere haben, denn wir haben heute zwei Gäste. Unser erster Gast ist Professor Dr. Tim Dornis, Rechtswissenschaftler und Professor für bürgerliches Recht und gewerblichen Rechtsschutz an der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Universität in Hannover. Und unser zweiter Gast ist Professor Dr. Sebastian Stober, Wissenschaftler und Forscher im Bereich der künstlichen Intelligenz und Professor für künstliche Intelligenz an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Sie beide haben die Studie Urheberrecht und Training generativer KI, technologische und rechtliche Grundlagen veröffentlicht. Und das Fazit dort ist ganz klar, das ist kein Text- und Data Mining. Und darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass ihr beide da seid.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Zu Anfang würde uns erstmal interessieren, wie es denn überhaupt zu dieser Studie gekommen ist.
Also ich bin ja eigentlich im Kernbereich künstliche Intelligenz unterwegs. Ich habe aber auch eine Verbindung in den Kreativbereich. Ich bin auch Musiker, habe im Bereich Musikinformatik promoviert und mache das schon seit einer ganzen Weile, dass ich am Erich-Pommer-Institut in Potsdam auch Kurse gebe zu einer allgemeinen Einführung zu KI in dem Medien- und Rechtsmaster. Und über die ist da mal ein Kontakt hergestellt worden. Anscheinend kriege ich das ganz gut hin, fachfremden Leuten zu erklären, was bei KI so passiert. Und genau, ich denke, darüber ist der Kontakt hergestellt worden. Und naja, dann ist irgendwann ChatGPT passiert. Und immer mehr Leute haben gefragt, was ist da jetzt los? Kannst du das mal einordnen? Und so ist dann eins zum anderen gekommen. Genau, und dann ist uns halt aufgefallen, dass immer wieder, ich irgendwie mit Fehlwahrnehmungen aufräumen musste. Und genau, daraus ist dann, denke ich, die Idee entstanden, das jetzt ein für alle Mal einmal richtig vernünftig durchzuexerzieren und eine Diskussionsgrundlage zu schaffen, auf der man dann wohlinformierte Entscheidungen treffen kann.
Cool, da bist du genau richtig hier bei uns im Podcast. Das ist ja auch unser strategisches Ziel, die Leute mitzunehmen, zu informieren und dann eben auch zusammen zu lernen, wo geht denn die Reise eigentlich hin, beziehungsweise wo stehen wir aktuell.
Und wie bist du dazu gekommen, Tim?
Ja, also ich kann zunächst mal bestätigen, dass Sebastian das hervorragend kann, KI erklären und dass er geduldig ist, weil bei mir ist das so, ich habe als Jurist früh begonnen, mich für das Immaterialgüterrecht zu interessieren, also Urheberrechtsschutz, Markenschutz. Und bin eigentlich relativ spät erst zur KI gekommen. Das war so vielleicht vor 7 Jahren. Und im Zuge dessen habe ich immer wieder mal so reingeschnuppert in diese Schnittstellen. Was passiert, wenn KI kreativ ist? Was passiert, wenn KI eingesetzt wird, um etwas zu erfinden? Und die Initiative Urheberrecht ist so im Frühjahr über einen Kontakt, einen Kollegen, mit dem ich mal zusammengearbeitet hatte, an mich herangetreten und hat gesagt, wie ich denn zu diesem Thema stehe. Also Text and Data Mining, Training, generative KI. Und wir haben uns da ein paar Mal unterhalten. Das war aber eher noch so ein loses Abtasten, so ein vorsichtiges Abtasten. Und dann kam relativ schnell die Idee auf, das als interdisziplinäres Projekt zu starten. Und weil die Initiative von Sebastian begeistert ist, hat Frau Uppenbrink sofort vorgeschlagen. Ja, dann, wie wäre es denn, wenn Sie beide sich mal austauschen? Und jetzt weiß ich es nicht mehr genau, Sebastian, war das im April, als wir das erste Mal telefoniert hatten, irgendwann um die Zeit?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es könnte sogar schon März gewesen sein. Also schon eine Weile her.
Ja, und wir haben uns dann erstmal ausgetauscht. Wie siehst du denn das Problem? Und weil, wie gesagt, ich bin Laie in Sachen KI. Das Technische, das war mir weitestgehend nur von der Oberfläche her bekannt. Und das ist für Juristinnen und Juristen immer interessant zu sehen, da entsteht was, was eigentlich autonom handelt. Irgendwie macht es den Eindruck, als wäre das menschähnlich. Stimmt, und das ist natürlich faszinierend für das Rechtssystem. Aber was da unter dieser Oberfläche passiert, das ist mir nach wie vor in vielen Bereichen ein Mysterium. Und da haben wir uns ausgetauscht. Und dann hatte ich das Gefühl, dass das A, er kann sehr gut erklären. B, das ist ein spannendes Problem, das ist eine spannende Rechtsfrage. Und C, die Initiative Urheberrecht verfolgt da tatsächlich eine Sache, die, und das ist das Wichtige jetzt aus meiner Perspektive, im juristischen Schrifttum, im Moment gibt es noch keine Gerichtsentscheidungen, also in der Wissenschaft sehr einseitig diskutiert wird. Und wir waren uns dann einig, dass wir eigentlich da eine Gegenposition vertreten, ohne jetzt bewusst konträr sein zu wollen oder ohne der Initiative Urheberrecht irgendwie was recht machen zu wollen. Also es war tatsächlich ein wissenschaftlicher Austausch zu Beginn und das fand ich total faszinierend vom ersten Moment an.
Das heißt, ihr seid offen an die Sache reingegangen, ohne eine angenommene, ein angenommenes Ergebnis sozusagen nach vorne zu bringen, sondern einfach zu gucken, ja, was kommt denn raus am Ende?
Absolut, ja.
Aber man startet doch häufig in der Wissenschaft mit einer These und versucht, die zu belegen. Also so war es dann jetzt nicht.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir mit einer These gestartet haben, die wir beweisen oder widerlegen wollten, sondern eher mit Fragestellungen. Aha. Und die Fragestellungen kamen klar von Tim. Und ich habe dann im Prinzip geschaut, okay, was muss ich vermitteln? Was braucht man an Details, um nachzuvollziehen oder das bewerten zu können? Ja. Und ja, ich weiß nicht, ob wir gleich in die Details reingehen wollen, aber es sind
ja,
halt...
Ja, bitte, klar.
Also, was relativ früh schon im Raum stand, war die Frage mit dem Text und Data Mining und ob das Training von generativen KIs da eigentlich mit reinfällt. Und das war eine Sache, mit der hatte ich mich vorher schon beschäftigt. Bin letztes Jahr im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien vorgeladen worden, um da eine Meinung zu äußern. Und in dem Zusammenhang hatte ich mich schon ausgiebig damit beschäftigt und war da schon zu dem Schluss gekommen, dass das eigentlich nicht passt. Ja, also es gibt in der Wissenschaft klare Definitionen, was Data Mining ist. Und das passt halt nicht zu Training generativer Modelle.
Weil hintendran auch kommerzielle Zwecke dann stehen?
Nee, das eigentlich gar nicht. Also Text- und Data Mining ist häufig auch mit kommerziellen Zwecken verbunden. Ne? Wenn ich mir zum Beispiel ganz klassisch die Suchmaschinen anschaue, die ja auch Text- und Data Mining betreiben, in dem Sinne, dass sie versuchen, den Inhalt eines Dokumentes möglichst gut zu erfassen, damit das dann mit einer Suchanfrage gematcht werden kann. Ja, und da sind ja kommerzielle Interessen dahinter. Ich biete das ja an, weil ich Traffic auf der Seite haben will und dann Werbung platziere und so weiter. Das schließt sich nicht aus, sondern es ist, wie die Daten verwertet werden tatsächlich. Also was das Ziel der Datenverwertung ist, wenn man so will. Beim Data Mining, da ist ja dieses Bild drin des Minings. Da steht einer mit einer Spitzhacke und hackt dann da auf dem Klotz rum, bis dann irgendwo mal so ein Goldnugget rauskommt. Und das kann man übertragen und sagen, ja, okay, wir haben jetzt hier Daten, Riesenmengen an Daten. Und da drinnen sind irgendwie Informationen oder Wissen, das sich erstmal verschließt. Und indem man diese Daten verarbeitet, erschließt sich dieses Wissen. Und man erhält Einsichten, die man vorher nicht hatte. Ja, also so kann man das beschreiben. Ja, also formell Definition ist halt wirklich die Extraktion relevanter, interessanter Informationen aus Datenmengen. Ja, so könnte man es frei übersetzen aus dem Englischen. Und beim generativen Training ist das halt nicht so. Ja, also kann man ganz schnell sehen, dass wenn ich ein generatives Modell trainiere, gerade die Modelle, die wir heutzutage haben, dann lerne ich dadurch nichts Neues. Ich kann halt nur mehr Daten generieren, die aussehen wie die Daten, mit denen ich es trainiert habe.
Okay.
Ja, und dazu kommt halt noch, dass die Modelle, die wir aktuell haben, die künstlichen neuronalen Netze, sehr komplexe Modelle sind, die im Englischen immer als Blackboxen bezeichnet werden, lässt sich irgendwie blöd übersetzen. Das heißt, die sind so komplex, dass man da sehr schwer reinschauen kann und nachvollziehen kann, was da drin passiert. Die lernen intern irgendwelche Merkmale, die zum Beispiel Stile repräsentieren und so. Und das wäre schon interessant, zu wissen, was macht denn jetzt den Stil von Künstler XY aus? Aber das kann ich aus dem Modell nicht auslesen.
Aha.
Keine Chance. Ja, ich kann natürlich so eine Analyse machen, ich kann mir was generieren lassen, was das Modell denkt, dass das wie von dem Künstler aussieht. Aber da muss ich wieder selbst das Mining sozusagen machen und überlegen, ja, was haben jetzt diese Ausgaben gemeinsam? Was könnte denn jetzt der Stil sein? Das sagt mir das Modell nicht. Ja, und ein zweiter Aspekt, also das eine ist, wie gesagt, keine Erkenntnisse und das andere ist halt auch, was wird denn verwertet? Wenn ich jetzt herkömmliches KI-Training mache, was im Text- und Data-Mining ja auch gang und gäbe ist, dann ist es immer so, dass gar nicht alle Informationen benötigt werden, um meine Fragestellung zu beantworten. Ja, wenn ich, angenommen, ich habe eine große Datenbank mit Fotos von Leuten, ne, Gesichtsfotos, und ich möchte jetzt, Gruppen in diesen Bildern erkennen oder typische Gesichtsmerkmale identifizieren, was auch immer, ne? Oder ein System bauen, mit dem ich nachher Menschen erkennen kann, also individuelle Person, dann brauche ich dafür nicht jeden Pixel des Bildes, ne? Also so, da gibt es halt so, sag ich mal, biometrische Informationen, die dann wichtig sind, also wie sieht die Nase aus und so weiter. Aber zum Beispiel die Hintergrundinformation, also was in dem Bild dahinter ist, ne? Also keine Ahnung, irgendwie eine Wand oder eine Naturlandschaft oder sowas, die ist völlig irrelevant. Und ein System, was also darauf trainiert werden würde, würde das einfach komplett ignorieren, was da im Hintergrund ist, weil das nicht wichtig ist für die Aufgabe. Wenn ich jetzt aber ein generatives Modell auf diesen Bildern trainiere, dann modelliert das einfach alles. Das ist eine ganzheitliche Modellierung der Daten und damit wird auch der Hintergrund alles, das gibt nicht unwichtig, es ist alles wichtig. Ja? Und also die Daten werden ganzheitlich verarbeitet und das ist eine ganz andere Nutzung. Und daher ist das wirklich auch was ganz anderes als Text und Data Mining.
Es ist ja eben auch ein Ausspucken von ähnlichen Inhalten am Schluss, also sozusagen ein Nachbilden. Ne? So kann ich dich jetzt auch zusammenfassend verstehen.
Das ist die Aufgabe letzten Endes dieser Modelle. Ne? Die werden darauf trainiert, Daten zu generieren, die aussehen wie die Daten, mit denen sie trainiert wurden.
Und da sind wir dann, glaube ich, auch schon in Tims Bereich angekommen, oder Tim? Also das hat doch dann ganz viel mit Urheberrecht zu tun, dass eben was zugänglich gemacht wird. Ist das korrekt?
Ja, also das war jetzt gerade wieder, wenn man die juristischen Fragen darüber legen könnte, was Sebastian gerade erläutert hat, dann würde man an jeder Stelle so eine kleine rote Fahne einschlagen können und sagen, ja, da gibt es Informationen, die ziehen wir raus und beim Text and Data Mining, da ziehen wir tatsächlich nur die sogenannten semantischen Informationen. Also zum Beispiel,
was es bedeutet. Ja.
Ja, also zum Beispiel, das sind die reinen faktischen Inhalte. Also ich werte aus Krankenakten. Dann schaue ich, wie alt ist der Patient, die Patientin, also männlich, weiblich, was ist die Erkrankung, wann ist die aufgetreten und so weiter. Die generative KI braucht aber natürlich viel mehr. Die nimmt, wie Sebastian gerade gesagt hat, die modelliert komplett. Und das bringt uns in den Bereich, und das ist jetzt das für das urheberrechtlich Relevante, der Vervielfältigung. Darum dreht sich's eigentlich immer. Das ist ein Recht, das ist den Urheberinnen und Urhebern zugewiesen. Die dürfen vervielfältigen. Das sind die Kreativen, die das geschaffen haben. Und wer das auch möchte, aber nicht selbst das Werk geschaffen hat, braucht halt eine Lizenz. Und die Idee, die das Text and Data Mining bringt, ist, dass man eine sogenannte Schranke einfügt ins Gesetz und die rechtfertigt dann ein Vervielfältigen auch ohne Lizenz. Dann kann man ungefragt auf diese Werke zugreifen. Und bei dem, was man beim Text and Data Mining macht, geht es im Kern, weil man nur diese semantischen Informationen auswählt, gar nicht so sehr ums Vervielfältigen, weil, wie gesagt, man greift nur auf die Informationen zu und die anderen Inhalte dieser, jetzt Beispiel Bilder, Werke, Fotografien, die interessieren mich nicht in erster Linie und auch die Maschine nicht. Und deshalb sagt man, dann kann man das rechtfertigen, weil das berührt die Urheberinnen und Urheber ja nicht. Dass die generative KI aber zum einen viel, viel mehr aus diesen Vorlagen, aus den Trainingsdaten rausholt, wie Sebastian gerade gesagt hat, eigentlich alles, ja, in welcher Form auch immer, aber sie modelliert komplett. Und zweitens, dass das, was am Ende dann rauskommt, nicht eine neue Erkenntnis oder eine weitere Information ist, im Sinne von, diese Patientin braucht jetzt diese und jene Therapie, sondern da wird dann ein neues Bild ausgeworfen, ein neuer Text, und der ist so mittlerweile ja verwechslungsfähig, ähnlich zu menschlichen Schöpfungen, dass das sind ja die Anschlussfragen, eigentlich die Spielregeln komplett verändert. Aber zurück zum Punkt, es geht um Vervielfältigung und unser Ergebnis oder was ich relativ schnell auch dann im Gespräch mit Sebastian gemerkt habe, war, man kommt nicht umhin zu sagen, das sind Vervielfältigungen, Vervielfältigungsvorgänge, die da stattfinden, wenn generative KI trainiert wird.
Und bei einer Patientenakte, die jetzt mit so sensiblen Daten wie Alter und Gesundheitszustand eingelesen wird in ein System, sind trotzdem auch noch keine Persönlichkeitsrechte betroffen im Vergleich zu dem, worüber wir jetzt reden? Oder wo ist da die Schwelle?
Ja, also das ist jetzt sozusagen ein Sonderbeispiel, weil sind Gesundheitsdaten und das sind natürlich besonders sensible Bereiche. Man könnte das dann auch wenn das Text- und Data-Mining ist, das ist urheberrechtlich kein Problem, aber das wäre natürlich datenschutzrechtlich ein Problem. Da muss man, das muss man entweder anonymisieren oder man muss dann die Einwilligung dieser Personen, der ausgewerteten Personen bekommen. Aber das hat uns nicht interessiert. Also das war jetzt nur ein Beispiel für Text- und Data-Mining, das ich mir so ein bisschen leidenhaft immer noch erkläre. Ich habe selbst mal eine Weile Urteile ausgewertet, statistisch, und bilde mir ein, das war Text- und Data-Mining. Und Sebastian, du nickst. Es ist, also der Algorithmus bei der Auswertung war ja quasi mein Kopf und ich habe das händisch alles gemacht. Aber das ist sozusagen nur der Blick auf die reinen Informationen und eben nicht auf die Qualität der Texte, auf die sonstigen Inhalte.
Ja, verstehe.
Was mich fasziniert ist, dass ihr wahnsinnig viele Fußnoten gemacht habt in der Studie. Und mich hat das sofort fragen lassen, wenn es doch so viele Belege gibt für diese Ansichtsweise, warum ist dann überhaupt jemand auf die Idee gekommen, dass das Text- und Data-Mining auf diese Form des Trainings anwendbar ist?
Das kann ich tatsächlich echt nicht sagen. Das ist für mich nicht erklärlich, weil für mich ist es eigentlich, naja, ein No-Brainer. Also da muss ich gar nicht, wenn ich mir die Definition auf den Tisch lege, dann ist es offensichtlich, dass das nicht passen kann. Und deswegen ist das für mich nicht nachvollziehbar, warum das bisher so betrachtet wurde. Ich glaube, das ist eine bequeme, leichte Begründung gewesen. Wenn man da nicht genauer hinschaut, kommt man da vielleicht mit durch. Aber wenn man das wirklich wissenschaftlich betrachtet, ist das nicht haltbar.
Aber weil es wieder kommerziell betrachtet wurde, so, ne?
Ja.
Tim, in deinem Bereich habe ich gehört, dass es ja oft so ist, dass man sich, dass so eine allgemeingültige Annahme propagiert wird und dass es dann erstmal dauert, bis man sagt, haben wir uns das eigentlich mal angeguckt? Das haben ja 20 Leute haben gesagt, ja, Text- und Data-Mining gilt hier. Und keiner hat gesagt, kann ich das vielleicht mal im Detail mir ansehen? Also bist du der Erste jetzt seiner Zunft, der sich mit jemandem interdisziplinär damit auseinandergesetzt hat?
Ja, das würde ich gern sagen. Also als Erster hat man ja immer sozusagen, man wird häufiger zitiert und es fällt dann alles auf einen zurück, der Ruhm. Nein, das ist nicht so. Also es gibt zunächst mal nochmal zur Frage nach den Fußnoten. Also es gibt tatsächlich eine Menge Äußerungen dazu schon, juristisch schon seit einigen Jahren. Und wie Sebastian sagt, ich kann es mir erklären, dass es bequem ist, auf diese Schranke zuzugreifen, dass man sagt, naja, das passt so in etwa. Und dann muss man sehen, dafür sind Juristinnen und Juristen ja auch besonders beliebt. Man kann es ja immer auslegen. Man kann das ja immer erweitern oder verengen. Und an der Stelle wird es eben erweiternd ausgelegt. Man sagt, da gibt es eine Schranke für Text- und Data-Mining. Und weil das so ähnlich ist wie KI-Training oder KI-Training so ähnlich wie Text- und Data-Mining, das lässt sich ja nicht bestreiten. Eine gewisse Grundähnlichkeit im Ablauf ist da und auch die Technologie ähnelt sich. Dann können wir das anwenden. Und also in meinem Teil sind die Fußnoten deshalb so aufgebläht, was nicht heißt, dass das absichtlich passiert ist, aber das ist eben so, weil ich zum einen selbst ein bisschen fasziniert war über die Menge an Äußerungen, die sagen, das ist TDM. Dann dachte ich mir, dann muss ich auch alles lesen. Das könnte ja sein, dass es doch noch viel, viel mehr gibt. Und dass dann irgendwo auch ein erheblicher Teil der Kolleginnen und Kollegen das anders sieht. Aber das ist tatsächlich nicht so. Also ich würde sagen, das ist schon so ein 4/5, 1/5-Verhältnis, vielleicht sogar noch viel weniger Kolleginnen und Kollegen, die sagen, das ist kein TDM. Und wenn, dann wird das meistens auf der einen wie auf der anderen Seite nicht so technisch fundiert begründet, wie wir das jetzt versucht haben. Also in der Form, dass wir tatsächlich ganz intensiv zunächst mal umfangreich auf die Technologie schauen und dann versuchen, aus dieser Technologie was rauszuziehen. Ich sag nicht, dass das, was bisher gemacht wurde, nicht gründlich begründet wurde. Das sind ganz fundierte Auseinandersetzungen, aber wir haben tatsächlich zum ersten Mal so einen intensiven, ich würde sagen, gegenseitigen Lernaufwand erbracht. Also für mich war das ein gigantischer Aufstieg auf den Berg. Das war eine Lernkurve enorm. Und Sebastian, du hast wahrscheinlich oftmals gedacht, die spinnen, die Juristinnen und Juristen. Aber wir haben quasi wechselseitig uns immer wieder bestätigt, was wir gefunden haben, was wir verstanden haben. Und das ist vielleicht der Grund insgesamt für den Umfang des Gutachtens, für die Menge der Fußnoten. Also wir haben versucht, das so weit erschöpfend zu bearbeiten, dass man mal von da aus weiterdenken kann.
Was man vielleicht noch dazu sagen kann, wir hatten überhaupt nicht vor, so viel zu schreiben.
Wer hat das schon?
Wir hatten irgendwie so mit 50 Seiten maximal gerechnet und das wurde immer mehr, aber wir haben halt festgestellt, nee, das muss man jetzt noch ausbuchstabieren hier, das können wir nicht oberflächlich abhandeln. Mhm. Und dann ist es halt so lang geworden, wie es geworden ist.
Ja, es ist ein Almanach zu lesen für Leute, die nicht vom Fach sind. Aber ihr habt ja eine sehr schöne Zusammenfassung auch geliefert, die ja dann eigentlich sagt, das ist Urheberrechtsverletzung. Das war für uns alle sehr schön. Meine Frage ist, was passiert denn jetzt mit diesem Gutachten? Also wird das jetzt geprüft werden? Sollten sich jetzt andere dazu äußern? Gibt es da einen Prozess, der durchlaufen wird, oder steht das jetzt einfach da?
Also aus meiner Sicht, das ist ja so, dass ich gern darlegen wollte, wie die wissenschaftliche Sicht ist, damit es halt eine Diskussionsgrundlage gibt. Und mein Wunsch wäre jetzt natürlich, dass wir jetzt anfangen zu diskutieren, aber auf einer guten Faktenbasis. Mhm. Was von meiner Seite jetzt definitiv noch passieren wird, wenn mich natürlich jemand fragt, ob ich das nochmal weiter erörtern kann oder dann nochmal vielleicht noch ein paar Sachen klarstellen kann, die vielleicht noch nicht so klar sind, stehe ich gern zur Verfügung. Aber ich sehe jetzt erstmal den Spielball bei der Politik.
Okay. Und ein bisschen bei der Presse. Es gibt schon diverse Anfragen für Interviews, sagtest du im Vorgespräch, ne? Also ihr seid jetzt viel gefragt.
Es gibt Interesse, ja, unter anderem in diesem Podcast. Aber
ja, und auch wir? Da, wir waren die Ersten, oder? Kann man das sagen?
Also ihr habt es ja in Brüssel vorgestellt, das Gutachten. Und da habe ich vernommen, dass das ja auch von unseren Abgeordneten ganz positiv angenommen wurde. Ja, also dass bestätigt wurde, was sie eigentlich schon empfunden haben, dass diese Text- und Data-Mining-Schranke eben gar nicht intendiert war für diese Nutzungsart. Ist das richtig?
Ja, also man weiß ja immer nicht, was, man kann ja nicht in die Köpfe reinschauen. Das in Brüssel machte den Eindruck, dass das auch ein gewogenes Publikum war. Also wir haben relativ friedlich diskutiert dann im Anschluss an die Präsentation. Es gab keine ausdrückliche Gegenposition an der Stelle. Da war das Gutachten aber auch noch nicht online. Also da konnte man es noch nicht einsehen. Ich kann mir vorstellen, und das war für mich bei dieser Begutachtung, bei der Arbeit das Spannendste zu sehen, unabhängig jetzt von dieser spannenden Sache, TDM und generatives KI-Training, ging es mir auch manchmal so, dass ich dachte, das ist interessant zu sehen, wie sich juristische Meinungen entwickeln, wie eine herrschende Meinung entsteht. Das ist ja ein Begriff, der außerhalb der Juristenkreise gar nicht bekannt ist, herrschende Meinung. Ja, wie kann eine Meinung herrschen? Aber das ist die Meinung, die meisten vertreten und die dann möglicherweise auch nachher die Rechtsprechung übernimmt oder an der sich der Gesetzgeber orientiert. Und die ist im Moment eben eindeutig in die Richtung generatives KI-Training ist Text- und Data-Mining. Und deshalb wäre mein Interesse, und da stimme ich dir zu, Sebastian, offen diskutieren. Also jetzt nicht sagen, das ist richtig, weil dann haben wir keine Chance. Also wenn jetzt quasi 50 Aufsätze dagegen kommen, wer sagt schon gern, in meinem letzten Aufsatz habe ich was Falsches geschrieben? Also ich mache das nicht gern. Also es ist auch nicht damit zu rechnen, dass jetzt alle plötzlich eine andere Meinung vertreten, nur weil wir zwei das interdisziplinär begutachtet haben. Aber wenn die Diskussion jetzt ein bisschen breiter stattfindet und eben dieses Technische, was da drunter liegt, also im Maschinenraum quasi beachtet wird, was bisher unseres Erachtens nicht deutlich zum Vorschein kommt in den vorhandenen Auseinandersetzungen, das wäre schon ein Riesenerfolg. Und was die Politik dann draus macht, das ist in der Tat auch nicht unsere Aufgabe, sondern da müssen dann andere ran und sagen, wir müssen da dann tatsächlich das Bewusstsein schaffen.
Ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass es auch für laufende Klagen auf jeden Fall sehr hilfreich ist. Also ich wurde ja in Hamburg dann direkt in der Klage gegen Lion vorgelegt, wo ein Fotograf klagt, dass sein Urheberrecht verletzt wurde. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel, also durch den Austausch mit United Voice Artists weiß ich, dass den Amerikanern das auch sehr, sehr gelegen kommt, weil da ja immer Fair Use argumentiert wird. Und natürlich ist das nicht komplett das Gleiche, aber eure Erklärung hilft natürlich wahnsinnig zu diesen Prozess zu, in den Prozess hineinzuschauen, der bisher immer als Blackbox präsentiert wurde, weil da wird ja viel argumentiert mit Betriebsgeheimnis und kann man gar nicht nachvollziehen. Und da hat sich jetzt jemand die Arbeit gemacht und gesagt, kann man aber schon. Also danke für eure Arbeit auf jeden Fall.
Da. Absolut.
Das ist tolle wissenschaftliche Arbeit. Und wie sieht das für euch aus? Forscht ihr weiter in die Richtung? Geht ihr weiter mit dem? Ich meine, Sebastian, du unterrichtest künstliche Intelligenz. Aber ist das für euch von Interesse, wie sich da auch die politische, wie sagt man, Regulierung entwickeln wird?
Ich werde das auf jeden Fall mit Interesse verfolgen. Es gibt für mich tatsächlich Themen, die in der Studie angesprochen werden, die ich auch beforsche. Ja, also ein Zweig meiner Forschungsarbeit beschäftigt sich halt gerade damit, wie man dieser Blackbox-Natur ein bisschen Herr werden kann. Also wie kann man besser in die Systeme reinschauen, nachvollziehen, was da los ist. Das ist immer ein Kratzen an der Oberfläche, aber besser als gar nichts. Ja, man hat ja auch einen Einsatz in kritischen Anwendungen. Da möchte man ja auch nicht, dass die KI irgendwas entscheidet und man kann nicht nachvollziehen, warum. Und ein sehr interessanter Aspekt, mit dem ich mich jetzt ausgiebig innerhalb der Studie beschäftigt habe, ist ja das Memorisieren. Also wie passiert es eigentlich, dass da Sachen generiert werden, die so krass ähnlich aussehen wie irgendwelche Screenshots aus Filmen oder so, ne? Wo also klar erkennbar ist, das ist dieser Shot, der ist ein ganz kleines bisschen anders, nicht pixelgenau, aber wie geht sowas? Und das ist nur sehr oberflächlich verstanden bisher. Ne? Und das ist zum Beispiel eine Sache, also das ist, man sieht, es ist da, ne? Also man würde sagen, in der Psychologie, Neurowissenschaft würde man sagen, man hat ein Verhalten, was man beobachtet, also schließt man darauf, dass darunter ein Mechanismus sein muss, aber den Mechanismus versteht man noch nicht vollständig. Und das ist was, wo ich mich auf jeden Fall noch intensiver in der Forschung mit beschäftigen werde.
Aber gilt das für Leute, die von außen drauf gucken, wie ihr jetzt auf so eine Blackbox, oder gilt das auch für die Macher? Also haben selbst die Jungs hier bei OpenAI, die den ganzen Kram erfunden haben, bei ChatGPT auch nicht so eine genaue Vorstellung, was der Algorithmus jetzt irgendwie macht?
Das ist universell. Also es ist tatsächlich eine sehr interessante Situation, die wir hier haben, weil an sich sind die neuronalen Netze, die künstlichen neuronalen Netze sind jetzt so kompliziert nicht. Also was so ein Neuron macht, ist eine relativ einfache Funktion, die das berechnet. Das Problem entsteht durch die schiere Größe von den Modellen. Ne? Wir hören das ja immer, wie viele Milliarden Parameter die Large Language Models haben und so. Und Parameter sind im Prinzip bloß Verbindungsgewichte zwischen zwei Neuronen, die im Prinzip sagen, okay, wie stark wird das Signal verstärkt oder abgeschwächt, was von dem einen Neuron zu dem anderen Neuron geht. Und in diesen Gewichten steckt irgendwo das Wissen, was sich das Modell angeeignet hat beim Training, aber es ist halt nicht direkt greifbar, weil dieses Modell halt so komplex ist mit so vielen Neuronen und so vielen Verbindungsgewichten, kann man nicht einfach draufschauen und sagen, alles klar, da steckt jetzt hier das Stilerkennungsmerkmal und da, keine Ahnung, hat er sich abgespeichert, wie diese Person aussieht, damit er die wieder regenerieren kann. Ja. Das funktioniert so nicht.
Aber es ist immer so wie eine Weggabelung, wenn du sagst, eine Gewichtung. Also er könnte jetzt nach links oder nach rechts abbiegen und dann...
Nee. Also es ist...
Gibt's einen Mittelweg?
Nee, das ist ein bisschen ein anderes Bild. Also muss ich das so vorstellen, die Neuronen werden schon zu Beginn, wenn man dieses Modell designt, ja, wir sprechen dann von einer Architektur, da sagen wir also, okay, es gibt jetzt hier so Neuronen, die sind in Schichten organisiert und die sind so und so miteinander verbunden. Das heißt, wir legen die Verbindung an, wie Synapsen im Gehirn, ne? Die wachsen nicht nachträglich. Die Stärke dieser Verbindung, die kann sich im Laufe des Trainings verstärken oder abschwächen. Je nachdem, was halt für eine Aufgabe gelöst werden muss. Ne? Wir messen da immer irgendwie Fehler und diese Fehler führen dann dazu, dass die Gewichte angepasst werden, sodass der Fehler verringert wird. Das ist immer ein Optimierungsproblem, was da gelöst werden muss. Und also im Kleinen kann man sich das alles schön angucken. Das ist alles super, super verständlich. Aber in dem Moment, wo man das hochskaliert, hat man keine Chance. Das ist wirklich so ungefähr wie in den Gehirn reinschauen. Und man sieht, wie die Neuronen miteinander interagieren. Aber ja, was bedeutet das jetzt? Was passiert da jetzt wirklich? Und das können auch die Leute bei OpenAI nicht. Ja, also
aber
das ist ein universelles
Problem. Wegen der schieren Größe sozusagen.
Ja, die Skalierung ist.
Nicht, weil prinzipiell die einzelnen Prozesse nicht nachvollziehbar sind.
Nee, genau. Wir können ganz genau sagen, was jedes einzelne Neuron berechnet. Wir können auch sagen, hier haben wir jetzt ein ganz konkretes Bild. Das schicken wir einmal durch das Netz und schauen es für jedes Neuron an. wie das seine Aktivierung berechnet und dann weitergibt an das nächste Neuron. Und
wie so ein MRT-Scan fürs Gehirn quasi.
Bloß hier können wir wirklich perfekt messen. Ja, wir haben kein Messrauschen, wir brauchen keine speziellen Geräte dafür. Wir können das direkt abgreifen, das ist direkt zugreifbar. Aber es sind also unheimlich viele und die Komplexität wird halt dadurch so riesig groß. Das ist jenseits von dem, was so ein menschliches Gehirn verarbeiten kann halt auch.
Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden, aber was sagtest du nochmal nach Neuronen? Alles gut.
Okay.
Übrigens regelmäßig. Das war mein Dauerzustand.
Wow.
Du hast ja auch nur Jura studiert, Tim. Du hast ja nichts.
Leider.
Also,
leider.
Aus Gründen.
aber das würde ich, vielleicht würde ich gerne auch nochmal auf das Detail eingehen, Tim, weil wir haben über den juristischen Part gar nicht so viel gesprochen, der hier relevant ist in der Verarbeitung. Also es geht ja nicht nur um das Vervielfältigen, sondern am Ende der Kette steht ja auch noch die Zugänglichmachung, richtig? Die eigentlich auch nicht passieren darf bei einer Text- und Data-Mining-Verwertung, richtig?
Ja, das ist also ein weiteres Recht, das den Urheberinnen und Urhebern zugeteilt wird oder eingeräumt wird für ihre Schöpfung, das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung. Das betrifft jetzt in erster Linie oder die klassischen Vorgänge, die wir in den letzten 10, 15 Jahren hatten, waren Bereitstellungen im Internet zum Download. Da stellt man das hin. Dadurch ist zwar eine Vervielfältigung möglicherweise auf dem eigenen Computer, aber sobald dann jemand drauf zugreifen kann, ist das ein weiterer Eingriff ins Urheberrecht. Mhm. Und jetzt ist die spannende Frage bei uns, und das ist sozusagen der zweite Kernpunkt neben dem Text and Data Mining, gegen das wir uns aussprechen, ist der zweite zentrale Aspekt, die Frage, ist denn die Zugänglichmachung jetzt beispielsweise von ChatGPT oder einer anderen KI zur Anwendung für die Nutzer ein öffentliches Zugänglichmachen in diesem Sinne, öffentliche Zugänglichmachung. Nein. Wenn nämlich die Werke, die beim Training verwendet werden, in den Modellen vervielfältigt sind und wir stellen die Modelle bereit, dass man damit was machen kann, potenziell eben auch, und das ist sozusagen Teil dieser Blackbox, da kommt dann auch mal was raus, was 1:1 so in den Trainingsdaten war. In 1:1 jetzt in Anführungszeichen, ist nicht immer identisch wahrscheinlich, aber mal sehr ähnlich zu dem. Dann können wir sagen, dann sind die in den Modellen vervielfältigten Trainingswerke ja zugänglich gemacht durch das Angebot an europäische Nutzer. Ja, also jeder von uns kann ChatGPT aufrufen und man kann das kostenlos nutzen. Und das wäre ein weiterer Verletzungsvorgang. Also das ist eine Frage, die grundsätzlich auch juristisch unabhängig vom Text- und Data-Mining zu sehen ist. Für dieses öffentliche Zugänglichmachen wäre keine TDM-Schranke anwendbar, ohnehin nicht, weil das gehört nicht mehr zu diesem Text- und Data-Mining, auch wenn man es weit auslegt. Und da haben wir auch lange drüber diskutiert. Zuletzt erst nochmal aktuell, nachdem das Gutachten auch schon fertig war. Das ist so eine Frage, da könnte ich mir vorstellen, das wäre möglicherweise eine Frage, die auch am Ende die Gerichte am ehesten beschäftigen dürfte, weil das wäre eine Möglichkeit, die scheinbar so weit entfernten Big Techs, das ist so ein Narrativ, das verbreitet wird in der Literatur im Moment, weil die alles in den USA machen oder in China, können wir die mit deutschem und europäischem Urheberrecht nicht greifen. Das wäre eine Möglichkeit zu sagen, aber ihr macht es ja öffentlich zugänglich durch das Angebot an ein europäisches Nutzerpublikum. Und jetzt kriegen wir euch, weil das ist dann deutsches, europäisches Urheberrecht.
Aber da hatte doch die New York Times gleich von Beginn an auch gesagt, Moment mal, der spuckt ja fast 1:1 Artikel aus. Das kann ja nicht sein.
Ja, in der Tat. Also das ist zumindest mal unser Argument, weil man in die Blackbox nicht reinschauen kann. Aber wenn da das Identische rauskommt und es gibt den Text irgendwo auf der Welt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich das System das zusammenfabuliert oder halluziniert hat, die geht gegen null. Sebastian, du musst einspringen, wenn ich jetzt mich zu weit aus dem Fenster lehne.
Nein, ist alles richtig.
Und dann kann man sagen, das war in den Trainingsdaten und jetzt wirft das aus. Das ist dann im Übrigen ein dritter Verletzungsvorgang, weil die Vervielfältigung im Output wäre dann nochmal eine Vervielfältigung. Das ist dann wieder von diesem öffentlichen Zugänglichmachen zu unterscheiden. Da ist ja noch nichts vervielfältigt bei dem reinen Angebot des Modells. Also es ist ein komplexer Vorgang. Und Wir hadern ein bisschen damit, also ich hadere damit. Und Sebastian, für die ist das ja dein Forschungsprojekt. Das wird dich ja jetzt noch lang beschäftigen. Aber ich hätte gern mehr Gewissheit. Wie sieht's da innen drin aus? Kann man da noch viel, viel mehr sagen? Und mit dieser Ungewissheit, und das gilt ja für alles im Leben, muss das Recht eben häufig umgehen. Man weiß nicht genau, was passiert. Und dann muss man eine Entscheidung treffen. Im Moment ist die Entscheidung so, dass es zu Lasten der Urheberinnen und Urheber geht. Wenn man sagt, wir wissen nicht, was da passiert. Wir haben das mit dem TDM irgendwann mal gedanklich so abgespeichert. Das ist jetzt der Status quo.
Bedeutet das für uns, dass wir klagen müssen?
Ja, oder
kann das nur durch solche Fälle vor Gericht dann eigentlich geklärt werden? Oder kann das auch durch ja eben die Politik verändert werden?
Sowohl als auch. Ich bin nicht Politiker genug, überhaupt nicht, um sagen zu können, wie man das politisch jetzt antreiben könnte.
Aber das beeinflusst sich gegenseitig, ne?
Das wollte ich sagen. Also das, was ich weiß, quasi aus praktischer Erfahrung, und das ist ja quasi mein täglich Brot, wenn diese Fälle zu Gericht kommen, dann entscheiden die Gerichte, das wäre dann in Europa so, wenn das ein Gericht als Europa rechtsrelevant betrachtet, das europäische Urheberrecht oder die nationalen Urheberrechte basieren auf europäischen Richtlinien, und dann hat diese Auslegungszuständigkeit final der Europäische Gerichtshof. Und dann müssten die nationalen Gerichte das eigentlich dem Europäischen Gerichtshof vorlegen. Das wäre so ein Schritt, der mir jetzt nahe liegt, wo ich sage, so wird's laufen. Mhm. Problem, das kann dauern. Allein die Entscheidung, die Abläufe beim Europäischen Gerichtshof können länger sein als ein Jahr. Und da muss man das ja auch erstmal zu den nationalen Gerichten tragen. Also die Politik könnte schneller sein, aber die Frage ist, wie hoch ist der Handlungsdruck bei den Politikerinnen und Politikern?
Und was ich mich frage, wenn eine Entscheidung zu einem Zeitpunkt X jetzt getroffen wird, eben mit TDM-Schranke in der Begründung, und dann ändert sich aber quasi die Haltung der Politik und auch der Gesellschaft dazu, sind diese Entscheidungen denn dann wieder anfechtbar in der Zukunft?
Ja, das ist die Frage, wie ist das mit der verschütteten Milch, weil ja schon seit Jahren eigentlich trainiert wird, kostenlos.
Genau.
Das wäre dann
schon vor der Schranke, genau.
Genau, also das wäre dann ein weiteres Gutachten. Nicht ganz so lang, aber dann, das ist auf jeden Fall sehr umfangreich. Was passiert dann? Ja, weil im Moment verlassen sich natürlich, man kann sagen, die Big Techs zu Recht, ich sage das jetzt mal pauschal Big Techs, zu Recht darauf, dass es TDM sei. Ja, wenn das jetzt im Nachgang festgestellt wird, das ist es nicht. Wenn der Gesetzgeber handelt, muss er eine Regelung schaffen, wie er mit den vergangenen Fällen umgeht. Aber bei den Gerichten, das wird dann spannend, weil wenn dann feststeht, das war kein TDM, dann haben wir in der Rückschau eigentlich jahrelange Rechtsverletzungen.
Sowas gab es vermutlich in einem ähnlichen Fall noch nicht, also in so einer Größenordnung noch nicht, ne?
Ist mir keiner bekannt, ja.
Die verschiedenen Rechtsverletzungen, die ihr jetzt festgestellt habt, davon ist ja das dritte Recht, wenn ich das richtig verstanden habe, eins, wo man, also diese Zugänglichmachung in Europa, das legt die Grundlage dafür, dass wir nach deutschem Recht klagen könnten, richtig? Weil Text und Data Mining, das Training, ja nicht in Deutschland passiert und dann eben das deutsche Urheberrecht nicht anwendbar ist. Aber in dem Moment, wo ChatGPT oder DALL-E oder was immer Ergebnisse in Deutschland zugänglich machen, hätte man nach eurem Gutachten eine Grundlage zu sagen, okay, und jetzt können wir auch nach deutschem Recht gegen diese Konzerne wegen Urheberrechtsverletzung vorgehen.
Wenn man die Vervielfältigungshypothese, die wir aufgestellt haben, also die Idee, dass die Trainingsdaten im Innern des Modells sind, bejaht, dann wäre das tatsächlich möglich. Ja.
Es ändert sich viel. Es ist alles im Wandel. Tim, wirst du in die Richtung noch weiter forschen? Interessiert dich das oder ist es so, oh, das war jetzt sehr, sehr anstrengend, das muss ich nicht mehr weitermachen?
Ja, das müsst ihr rausschneiden, aber es stimmt, es war sehr anstrengend. Ich hatte zwischenzeitlich so ein bisschen wirklich ein stärkeres Ermüdungsgefühl. Aber also zum einen, das ist was ich in der Lehre benutzen werde. Das sind Beispiele, die immer spannend sind. Das ist für die Studierenden total interessant, auch mal was aus der Praxis zu erfahren. Und zum anderen mache ich den gesamten gewerblichen Rechtsschutz. Das heißt, ich komme auch immer mal wieder am Urheberrecht vorbei, mit meiner Forschung und mit der Lehre. Also ich werde das weiter verfolgen. Auf jeden Fall werde ich lesen, was die Kolleginnen und Kollegen dazu jetzt schreiben. Und wenn die Diskussion jetzt tatsächlich Fahrt aufnehmen sollte, dann wird das auch spannend, weil das dann so ist, dass ich mich da jetzt schon eingearbeitet habe und in der Tat das Gefühl habe, ich habe es verstanden. Also ich bleibe auf jeden Fall dabei.
Wir haben im Vorfeld gesagt, dass wir nichts rausschneiden. Wisst ihr beide, ne? Also vielen Dank auch für das Du. Sehr angenehm mit zwei auf sehr hohem Niveau arbeitenden Menschen und Professor-Doktor-Titeln dann am Schluss so unkompliziert über so komplizierte Sachen zu sprechen. Dafür nochmal vielen Dank.
Vielen Dank für das Interview.
Ja, vielen Dank. Das war sehr angenehm.
Matthias Hornschuh ist unser nächster Gast, Komponist, Musiker und Sprecher der Initiative Urheberrecht. Und in dieser ehrenamtlichen Funktion ist er dann auch bei uns im Podcast zu Gast. Wir sprechen natürlich über das, was die ganze Zeit einfach so passiert und wo es eigentlich noch gar keine Regelungen für gibt. Also was ist, wenn KI zu Trainingszwecken Material von dir und mir, Anna, herbeinimmt und dann irgendwie damit so ein neues Sprachmodell schafft? Das wird alles Teil der nächsten Folge und ich freue mich schon drauf, denn wir werden mal wieder diesen Vergleich machen. Die Kutscher, die dann ausgestorben sind, weil es irgendwann Autos gab, und ich glaube, der wird auch dann wieder unpassend sein.
Naja, wenn man die Autos aufgeschnitten hat, kam halt kein Kutscher raus, ne?
Also, ah, stimmt.
Aber auf jeden Fall freuen wir uns auf die nächste Folge. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns an ja@wirmussensprechen.de und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.